Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute gemäß des Sommers mal an den Strand geht. Da geht es um Muskeln und darum, mit Muskeln Gutes zu tun. Und das kann ich nicht alleine tun. Deshalb habe ich ihn hier, The Tower of Power, den Macho Man des Podcastens. Hallo Clemens.
Ja, hallo Gregor. Schön wieder hier zu sein und vielen Dank für diese doch sehr schöne und sommerliche Einleitung. Ja, Leute, der Sommer ist zurück. Fallt nicht auf irgendwelche Fake News rein. Ja. Wir sind wieder im Game.
Genau, wir die 30-Grad-Grenze.
Die droht. Aber es hat ja auch hier die 45-Minuten-Grenze gedroht, als du was geschickt hast.
Es ist der Sommer naht und ich habe gedacht, was ist ein gutes Thema, so eine kleine Folge zu machen über ein sommerliches Thema. Und wir beide haben ja schon über diverse.
Wir hatten nur noch getypecastet hier.
Genau, nur noch getypecastet, aber wir beide.
Nur noch Hulk-Sachen.
Wir haben ja über Hulk Hogan und die A-Team haben wir ja schon mal gesprochen. Und dann dachte ich mir, als einen Aufsetzer hierfür könnten wir ja noch über ein anderes Machwerk von Hulk Hogan sprechen, denn er hat ja auch bei Baywatch mitgespielt.
Also Machwerk klingt jetzt, würde ich sagen, schon zu literarisch. Da müssen wir ein paar Nummern tiefer ist es. Also wenn man sich das anguckt, weiß ich auch nicht, ob da jemals ein Drehbuch zu existiert hat. Das würde ich doch jetzt mal anzeigen.
Ich zitiere dich erstmal, weil ich Nachrichten von dir, die ich bekam, als du angefangen hattest, die Folge, über die wir gleich reden, weil wir reden unter anderem heute über eine Baywatch-Folge. Ich glaube, das wird recht unterhaltsam, also nicht die Folge, aber unsere Besprechung. Und die eine Nachricht, die du mir geschrieben hast, war, das sind 45 Minuten plus X, die ich nie wieder bekommen werde.
Das ist korrekt.
Ja. Genau, da riete ich dir, einfach heute Nacht eine Stunde länger wach zu bleiben, dann hast du die wieder drin.
Diese Überlebenstipps hier, sehr gut.
Genau, und dann die andere Nachricht von dir war, beide A-Team-Folgen sind Oscar-Material im Gegensatz zu dem hier.
Das ziehe ich auch nicht zurück, dazu stehe ich vollumfänglich, könnte mich gerne anschreiben, aber das ist, aber es hat sich ja jetzt doch noch gelohnt, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weil sich jetzt hier noch was, also ereignet hat, was unfassbar ist.
Ja.
Kurz vor der Aufnahme, finde ich. Also ich hat mich verdattelt jetzt.
Ja.
Aber positiv und überraschend und das stellt mein komplettes Weltbild völlig auf den Kopf und Zwillinge und Identitäten. Es ist alles durcheinander, Gregor.
Genau. Wie auch ein bisschen dieses Drehbuch. Da fängt aber schon dieser Hintergrund sehr witzig an. Also wir reden über die Folge und Bash at the Beach. Die den eigentlichen deutschen Titel hat, die ist aus der 6. Staffel, Starke Männer. Die hat aber, wenn man die bei auf der Remastered Blu-ray guckt oder bei Amazon Prime, dann ist es nicht die 19. Folge, wie so oft angegeben, sondern die 15. Folge der 6. Staffel und heißt auch nicht Starke Männer, sondern die haben anscheinend, weiß ich nicht, ob denen das KI macht oder so, die Deutschen einfach nur den original englischen Titel ein und die heißt da Schlag am Strand.
Das ist wirklich. Kannst du noch ein paar Buchstaben dran hängen? Schlage am Strand, ZDF, 10 Uhr am Samstag.
Es ist wirklich großartig.
Okay.
Und ich hatte schon länger mal auf dem Schirm, dachte mir, Mensch, hier, dann habe ich sie aber selber gesucht und habe mich selbst reingelegt, weil ich dieses starke Männer nicht gefunden habe. Dachte mir, such mal, google mal im Internet starke Männer, du findest eine Menge. Aber es hat ein bisschen
gedauert. Starke Männer am Strand und dann, was ab 18? Ja, ich klicke mal drauf.
Auf jeden Fall hat es eine Weile gedauert, bis ich dann gecheckt habe, dass die Folge halt in der Remastered-Version. Das ist übrigens auch faszinierend. Baywatch ist komplett remastered worden für diese Blu-ray-Release so 2018, 2017 rum.
Das habe ich mal mitbekommen irgendwie, ne?
So eine Box richtig. Und das ist auch das Material, was bei Prime drin ist. Und da haben sie auch das Bildformat halt geändert, 16:9 und so. Und haben es halt, haben auch einzelne Szenen sogar geändert. Haben so kleine Füller-Szenen rausgeschnitten. Haben zum Beispiel den oben ohne Busenblitzer, den es im Pilotfilm gegeben hat, haben sie rausgeschnitten. Und sie haben über 300 Musikstücke ausgetauscht aus 242 Folgen. mit dem Hinweis, sie haben dafür zeitgemäßere Musik reingepackt. Oh, ich sag dir, was Gott, der wirkliche Grund ist. Lizenzen. Ja, ganz genau. Also,
aber was ist mit den Lizenzen?
Ich muss dir sagen, als ich das gelesen habe, so, ja klar, ihr habt dann so zeitgenössische Instrumentalstücke gemacht. Ja, ja,
natürlich. MIDI-Sounds, Gregor.
Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ihr irgendwelche Rocksongs in den 90ern...
Nein.
Aber es ist schon faszinierend, dass sie die Serie dann doch ein bisschen verändert haben.
Okay.
Und wie gesagt, das war...
Aber Gregor, das ist, also für mich ist das ja eine Glaubensfrage. Mhm. Wenn ich jetzt das mal wirtschaftlich, wenn ich da jetzt ja Boss wäre von diesem Ding, ist es jetzt mal wirklich wirtschaftlicher, wenn du diese DVD remastern, das kostet auch Geld. Das ist jetzt nicht so, dass das nur mal eben schnell gemacht ist, wenn du es gut machen willst und nicht einfach hochskalieren mit, was ja auch schon besser ist als nichts, aber natürlich nicht perfekt. Wenn es richtig gut, so TNG-mäßig richtig gut ein Studio gibst oder wie, und das richtig professionell machen lässt. Ist es dann wirklich zielführend, wenn du den Menschen, die jetzt keine Jugendlichen mehr sind und die Serie aus irgendeinem Grund haben wollen, ich wüsste jetzt für mich keinen, aber ist ja okay, kann jeder machen, wie er will, ist es dann wirklich zielführend, an diesem Ende zu sparen und sagen, wir machen alles schick, Bild schick, hier 5.1 Sound von mir aus oder irgendwas, ändern alles, aber da nehmen wir viele alte Musikstücke raus und verkaufen das dann so. Das würde mich doch dann als Käufer oder Fan der Serie einfach abschrecken. Ich würde es aus Prinzip schon nicht kaufen. Ich weiß nicht, ob das dann wenige Leute nicht kaufen oder wie das aussieht, aber da wäre ich als Fan schon mal komplett raus. Wenn es jetzt ist so 5 Lieder ausgetauscht oder so, ja, aber das ist ja für mich auch essentiell. Also 300 ist schon heftig, finde ich.
Also überleg dir das mal.
Ich glaube, so wird, aber man muss ja immer noch wirtschaftlich sein, wenn man das dann so macht. Aber ich denke, das hat auch einen gewissen Abschreckungseffekt vielleicht auf eine Großteilmenge der Fans. Keine Ahnung, wie Prozent.
Das ist schwer zu sagen, tatsächlich. Also,
aber kann sich auch lohnen, natürlich.
Es soll wohl die SD-Version mit den alten Sachen irgendwie auch noch verfügbar sein oder auch irgendwie noch da drauf sein auf der Blu-ray.
Kriegst du dann als VHS zugesendet?
Nee, so ganz habe ich das auch nicht kapiert, weil sie konnten ja nicht die einfach, dadurch, dass sie die Folgen ja umgeschnitten haben zum Teil, also sie haben ja auch kleine Szenen und so rausgenommen, war wohl auch so eine 1:1 Übersetzung des Tons nicht so einfach. Deshalb glaube ich, dass die, also soweit ich das gelesen habe, gibt es noch eine Möglichkeit, diese alte SD-Version der Serie halt zu sehen, aber sie wollen es halt zugunsten des HD remastert. Das Bild sieht wirklich sehr gut aus, das muss man echt sagen, zurücksehen. Aber ich finde auch, dass du durchaus recht hast. Also allein, wenn ich sowas höre wie Umarbeiten und Szenen und so, und dann werden so, allein was bedeuten Füller-Szenen und so. Und ne, das, und wir reden über eine Serie, wo so viel Zeitlupenläufe stattfinden, die, da musste ich ein bisschen schmunzeln, wo drauf steht, die wurden in Normalzeit gedreht und dann im Nachgang als Zeitlupen-Szenen
dargestellt. Das ist jetzt aber völlig neu für mich, aber das hätte ich, nee, jetzt, ey, also.
Ja.
Also wirklich.
Ja. Und dann diese Eindeutschung von diesem Titel Bash at the Beach, was, ja.
Das, ich war ja im Bash in Berlin, also.
Genau. Ja, aber das passt genau dazu, weil dieses Bash at the Beach war ein WCW Wrestling, wer sich 90er Jahre Wrestling erinnert, ein Event. Für das es, als das Ding hier im 16.02.1996 ausgestrahlt wurde, Werbung machen sollte. Gedreht wurde es über ein halbes Jahr vorher, was unter anderem dazu führte, dass einige der Wrestler, also wir sehen hier Leute halt wie Ric Flair, wie Macho Man Randy Savage, Hulk Hogan sehen wir, Vader. Vader war zum Beispiel so einer, der zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge gar nicht mehr bei der WCW war, sondern der hatte dann schon rüber gemacht in die WWE, damals noch WWF. Genau.
Und ich öffne hier mal ein Getränk, das habe ich mir jetzt extra gekauft, das Sex on the Beach. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, das ist in so einer kleinen Dose, aber ich glaube, das ist dem Anlass entsprechend.
Ja, ja.
Ich bin gespannt.
Ja, dann lass mich da einfach noch ganz kurz ausführen, dass das dann natürlich den Sinn der Sache, so ein bisschen dieses Marketing dafür zu machen, so ein bisschen schwierig machte, wenn so einer, den es dann ging, weißt du, wie das dann war, so Wrestler hatten Fäden miteinander und so.
Genau.
Und man hat diese Storyline aufgebaut und dann dieses Event und so, und das sollte auch mit dieser Folge beworben werden. Man munkelt, dass es einem gewissen David Hasselhoff nicht so besonders gut gefallen hat, denn wenn man in diese Folge an sich ansieht, zu der
Storyline, Testosteron.
Ja, nicht nur das.
Und eher nicht so im Bilde.
Sind dir die Szenen aufgefallen, die er mit Hulk Hogan hatte in dieser Folge?
Keine. Ich müsste jetzt lügen. Okay.
Es gibt eine A-Handlung mit den Wrestlern und eine kleine B-Handlung. Und anscheinend hat sich der gute David Hasselhoff mit seinem Mitch in die B-Handlung verzogen und hat gesagt, die A-Handlung lasse ich mal der guten Pamela. Und die macht das mal. Das finde ich sehr auffällig, weil es gibt keine Szene zwischen dem Hauptdarsteller und
dann, der Arzt. Da würde der Bildschirm, da würde der Fernseher, das würde sich verbiegen alles und schmelzen dann.
Genau,
Das ist ja zu viel.
Genau.
Darf ich kurz noch abschweifen?
Ja.
Hast bestimmt über die sozialen Kanäle mitbekommen, ich habe einen Krieg gegen die Mormonen aktuell.
Oh, okay.
Die verfolgen mich immer in der Bahn, habe ich das Gefühl. Und neulich waren da 3 von vorne und 3 von hinten. Und da bin ich einfach ausgestiegen, weil ich keine Lust hatte auf dieses Gerede. Und ich habe ja schon, also ich habe schon Sonnenbrille an, Kopfhörer auf. Und die können diesen Raum anscheinend nicht lesen. Ich finde es mega anstrengend, weißt du? Man kann ja seinen Stand da irgendwo haben und irgendwie versuchen zuzulabern. Aber du kannst da ja auch nicht raus aus der Bahn. Oder also du kannst schon, aber ich finde es echt ein bisschen übergriffig, muss ich mal wirklich sagen. Und gerade so Religionssachen, da bin ich eh... Also die falscheste Person als Ansprechpartnerin, die man sich suchen kann, weil ich damit gar nichts an Hut habe und Hut haben will, geht mir übrigens in DS9 auch meistens so. Also das, das zieht sich bei mir. Das finde ich ein bisschen sehr übergriffig und nervend. Ich wollte es nochmal loswerden, meinen Frust. Und vielleicht hast du da ja gute Gegenmittel, Pfefferspray, bestimmte Blendgranatentypen, die auf engstem Raum. Ich weiß nicht, was ich da so kriege. Hast du Tipps für mich?
Ja, ja, klar. Ich fahre mit dem Auto. Ich bin Fan des Individualverkehrs.
Ja, okay.
Also ich weiß nicht.
Das kann ich leider nicht. Also ich könnte es schon, aber da würde ich mich strafbar machen. Ich weiß gar nicht, ob ich Auto fahren kann, aber du weißt, wie es meine.
Ja, ja, ich weiß, wie es meine. Nee, ich bin so. Ich bin mittlerweile so selten in der Fahrrad Bahn unterwegs, dass ich da, also das ist ganz, ganz selten. Wir sind mal hier und da eine Dienstreise, aber dann versuche ich mich im ICE irgendwie hoch zu, ich warte einfach so lange in der ersten Klasse, bis mich jemand rauswirft. Oder im Restaurant. Na, okay. Oder im Restaurant und sagt dann immer, so, hier, ich brauche alle 3 Plätze, also alle 4 Plätze für meine Taschen. Ich hätte gerne ein stilles Wasser. Das muss jetzt erstmal reichen. Damit
oder ich muss mich einfach wie in Matrix Lawrence Fishburne kleiden. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich machen.
Auf jeden Fall hast du damit schön sehr weit abgeschweift, weil ich wollte noch zu der Folge noch ein paar Sachen sagen.
Ja.
Bevor wir darüber reden, ist es übrigens krass, jetzt ist ja kürzlich Hulk Hogan verstorben. Und ich weiß, der ist auch sehr, sehr umstritten und das auch zu Recht. Und geht mir auch nicht darum, den Mann hinter der Kunstfigur irgendwie zu verteidigen, auf gar keinen Fall. Der hat viel gemacht, was ich absolut nicht gut finde, aber ich habe irgendwie auch so, weißt du, diese Kunstfigur Hulk Hogan halt.
Ja, das ist ja auch eine
Kunstfigur. Das ist so ein bisschen, da versuche ich so ein bisschen, da mache ich es mir leicht, halt, weißt du, Kunst, die Kunst vom Künstler zu trennen. Ich weiß, das mache ich es mir leicht, aber deshalb kann ich da immer noch so ein bisschen die Sachen mit ihm so ein bisschen lachen gucken, weil man kann es ja nicht wirklich ernst nehmen halt, ne, überzeichnet, wie das ist. Und deshalb wollte ich zu der Story dir ganz kurz 2, 3 Sätze mal über diese Story zu dieser Folge
sagen. Bin gespannt.
Weil du hattest gesagt, das ist schwierig halt, ne?
Ja.
Also, ganz kurz diese Story. Es gibt eine A-Handlung und eine B-Handlung. Die A-Handlung ist, dass Macho Man Randy Savage und Hulk Hogan am Strand von Venice Beach sich ein Rennen liefern mit, wie heißen diese kleinen Dinge? Diese
Jets?
Genau,
mit Jets. Ich musste aber auch nachgucken. Ich habe von Rave Race gegoogelt und da stand gar nicht das Wort drin. Und da muss ich noch mal anders
gucken. Genau, sind Jetskis. Dabei gibt es beim Versuch, sich gegenseitig zu übertrumpfen, gibt es rast der Hulkstar in eine große Welle und wird vom selbigen Jetski geworfen und landet im Wasser.
Völlig authentisches
sein Jetski schlägt dann noch auf ihn drauf und er wird ohnmächtig, muss dann von unseren Baywatch-Damen gerettet werden und denkt einen Moment lang, er ist im Himmel. Damals dachte er das noch.
Und da bin ich schon, ich muss dich heute, es ist unhöflich, aber genau an dieser Stelle stieg mein Gehirn aus, hat zugemacht im Kopf und ist weggefahren. Es ist in den Urlaub gefahren.
Dann lehn dich zurück, lass es mich kurz ausführen. Es geht eigentlich nur darum, also er ist dann halt, der Hulkstar ist halt mit seinem Kumpel Macho Man Randy Savage, der sich anhört wie Popeye in der deutschen Synchronisation übrigens, das ist sehr witzig synchronisiert. Also ist er nach Venice Beach gekommen, weil er ist vorher in diesem Jugendzentrum, in dem die auch immer die Rettungsschwimmer rumhängen, ist er aufgewachsen und hat da seine ersten Handeln gehoben und pipapo und ist halt mit dem sehr verbunden und denkt so ein bisschen, was wäre aus ihm geworden, wenn er halt dieses Camp nicht gehabt hätte. Das droht jetzt aber geschlossen zu werden, weil trotz dem Einsatz der Rettungsschwimmer kann das nicht, reicht es nicht, das finanziell zu tragen. Und dieser ganze Fitnessclub ist verkauft worden an eine da noch unbekannte Person, die dann später sich herausstellt, dass die von Ric Flair, dem legendären Nature Boy, gekauft wurde. Der sagt, das ist ein super Grundstück hier in Venice Beach, super Lage, perfekt, ich habe es gekauft, aber der soll das ja nicht behalten, weil man möchte ja für die Kids denen dieselbe Zukunft geben, die man selber mal hatte. Und deshalb macht man dann, was Erwachsene machen. Man fordert sich gegenseitig zum Kampf raus. Hulk Hogan fordert dann Ric Flair dazu auf, mit ihm um den WCW Champion-Gürtel zu kämpfen. Und der sagt, das ist eine geile Idee. Ich habe hier ein Grundstück in super Lage, in einer der besten Lagen der Welt gekauft. Und da käme aber für so einen Kampf, für so einen Gürtel, den du mir gar nicht geben kannst, da machen wir das doch. Also wird ein Ring aufgebaut und es gibt dann zwei Fraktionen. Einmal gibt es Vader und Macho Man und Ric Flair gegen halt den Randy Macho Man Randy Savage und Hulk Hogan. Hauptkampf ist Hulk Hogan halt gegen Vader. Und das wird dann als Steel Cage gemacht und so. Und im Prinzip geht es darum, ob die diesen Kampf, ob die die im Kampf besiegen können. Wenn sie das können, ist der Jugendsportclub gerettet. Und alle sind froh, das, was Wrestler machen sollten, Jugendsportclubs retten, in denen sie mal früher selber trainiert haben, um den Kids eine Chance zu geben. Ja, und wie gesagt, der gute Nature Boy sagt sich, das riskiere ich doch, wenn ich das Ding in der Superlage gekauft habe. Alles tutti. Das ist die A-Handlung. Die kleine B-Handlung ist die Rettungsschwimmerin Stephanie Holden, die mit einem Arzt zusammen ist, der bei ihr feststellt, dass sie Hautkrebs, also eventuell Hautkrebs hat. Auch ein Thema Rettungsschwimmer, 90er Jahre, Ozonschicht, Sonnenschutz. Ich glaube, eine Berufsgruppe, die da sehr gefährdet von ist. Und dann geht es darum, dass Mitch ihr halt Mut zuspricht und sie lassen das untersuchen. Und währenddessen fängt sie auch sich an, mit dem Thema zu beschäftigen und wie man sich vor Hautkrebs schützen kann. Gerade wenn man viel am Strand ist, in knappen Klamotten, pipapo. Und ja, und am Ende gibt es die Diagnose, die sie bekommt. Damit endet die Folge, ist, dass sie es leider, dass sich da Metastasen gebildet haben und sie leider da an der Krankheit leidet. Und damit endet die Folge. Also das, der B-Handlungsteil und der A-Handlungsteil endet natürlich mit einem Sieg unserer wackeren Jugendclub-Sportsfreunde. Und diese paar Worte, die jetzt doch länger gewesen sind, als ich dachte, die sind eigentlich die ganze Story dieser Folge.
Aber fand ich, hast du jetzt gut, also ich hätte es niemals in dieser Form und so zusammen, also jetzt, das klingt ja wirklich so, als ob das ein Drehbuch mit tollen Dialogen ist jetzt, Gregor. Also, wenn du das so verkaufst, dann klingt das nach einer völlig eine Story, die man machen kann, ne? Das muss ich mal sagen.
Ja, es ist, ja. Es ist, als ich die Folge gesehen hatte, ich hatte im Vorfeld halt Bock, habe gedacht, Mensch, wir besprechen die mal und so. Alles und gut. Warum ja. nicht? Und Hulk Hogan und so, die beiden A-Team-Folgen haben ja durchaus Spaß gemacht. Ich genau. muss auch sagen, bei dieser Folge, die hätte man auch so in 20 Minuten machen können. Ja. Sie fühlt sich und auch so an, weil es gibt.
Hätte auch in diesen A-Team-Kosmos gepasst, wenn die mit so Jugendclubs oder so, das sind ja auch so völlige A-Team-Themen.
Also, absolut, die Story hatten wir ja im Prinzip.
Genau. Hätte da auch reingepasst wieder.
Ja. Das ist sowas.
Wäre eine Doppelung vielleicht gewesen.
Absolut, ja. Ich muss auch sagen, ich meine, das Ganze ist ein Verkaufsevent für ein WCW-Event. Also diese ganze ist eine Werbeveranstaltung, die dann halt nicht so ganz geklappt hat, weil ich glaube, die haben das im Juli 95 gedreht, auch dieser Kampf. Die haben ja am Ende diesen Ring aufgebaut, wo sie auch dann das Gitter rumziehen für diesen Hell in a Cell-Kampf. Hm. Hast du mal gesehen, wie viele Leute da am Strand waren, das muss ja, der ganze Strand ist ja voll mit Leuten und so. Dann, ja. Also das ist ja, allein das sind ja 10, 15 Minuten. Dazwischen hast du halt mal hier und da ein bisschen, du weißt ja, die typischen Zeitlupenlauf-Szenen, dann auch so ein bisschen das Übliche mit der Typ von dem Jugendclub, der sagt, ja Mensch Jungs, ich habe euch früher eine Heimat gegeben und so und ich habe euch, was wäre nur ohne euch passiert, aber.
Und er geht dann, der macht das auch so nur, also das muss man in Serien so machen, es gibt da so eine Serienbibel, wenn du eine Serie schreibst, die Person, die sowas schwermütig erzählt, bald ein Kapitel vorbei ist, muss das den Personen so erzählen, indem sie sich mit einer Hand auf irgendwas auflehnt. Anders ist es einfach nicht glaubhaft. Du musst es so machen. Es hat irgendwann mal 1917 in, weiß ich nicht, New York hat es einer festgelegt am Theater und seitdem ist das sehr oft so.
Genau. Witzig finde ich, dass die deutsche Synchronisation sich sehr viel Mühe gegeben hat, die Eigenheiten der Wrestler darzustellen. Dieses von Ric Flair, dieses und Macho-Mans Gerede und so, der sich, wie gesagt, wie Popeye in der deutschen Synchronisation anhört. Das stimmt. Ist komplett wie Popeye. Ich finde, das haben die eigentlich so das gemessen an der Voller ganz gut gemacht, ehrlich gesagt.
Finde ich auch, ja. Ne, apropos Sound, ich muss noch kurz abschweifen. Ich habe es dir angedroht. Nur kurz. Ich war gestern im Kino in Kill Bill Volume 1 und nach dem Abspann ging ein lautes Knarzen los und es ging dann minutenlang und dann sind alle da aus dem Kino geflüchtet und das hat man dann noch draußen gehört, also nicht außerhalb, das ging aus dem Kinosaal, dann ist man ein paar Treppen runtergegangen, da hat man es immer noch gehört. Und es war mega laut, es gehört auch nicht zum Film, man hat mega erschrocken. Und ich habe mich erschrocken in den ersten Minuten, weil ich das nicht mehr so vor Augen hatte, was da passiert im Film. Da bin ich anscheinend sehr schreckhaft, so Jumpscare-mäßig, bin ich nicht so der Fan, aber gut. Aber ist ein Kinoerlebnis vom Sound her. Also Kill Bill im Kino kann man schon mal machen.
Und das hätte dir fast diese Folge erspart. wenn das schief gegangen wäre.
Aber auch nur fast. Nein, aber so konnte ich ja jetzt dieses Komplott aufdecken, um jetzt hier zu Baywatch zu kommen. Und zwar habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund hier mal die Schauspieler vorhin gegoogelt. Und da gibt es ja aus der ersten Staffel diese Erika Eleniak.
Oh ja.
Und wenn man dieses eine Bild sieht, sieht sie aus wie unsere gute Patsy Kensit, die gute Rika Van den Haas in Little Weapon spielt. Und zwar 1:1. Und das ist für mich jetzt eine neue Verschwörungstheorie. Es sind dieselben Personen oder es sind Zwillinge oder die haben da irgendwas im Spionagebereich eines Landes am Laufen. Es ist völlig krass, wie ähnlich sich diese Personen auf einigen Bildern sind.
Oder sie sind beide, so sah man in den frühen 90ern aus. War sie nicht im zweiten Teil? War Patsy Kensit nicht im zweiten Teil dabei? War das nicht diplomatische Immunität? Ja, aber Erika Eleniak, die war da schon nicht mehr dabei. Also die ging ja, glaube ich, nach den ersten beiden Staffeln, glaube ich, oder nach der dritten, ich weiß nicht mehr. Und wenn wir jetzt Pamela Anderson dann halt kam, die hat ja auch immerhin eine Szene mit dem Hulkstar, wo er aber sagt, muss mal mit dir reden. Und dann will er eigentlich auch nur von ihr was über diesen Jugendclub wissen und ob die irgendwie was wissen halt darüber, wer das gekauft haben soll. Ich finde es total irre, dass die ganze Story die ist, dass Ric Flair dieses Ding gekauft hat und das dann einsetzt auf einen Kampf, einen Wrestling-Kampf am West Beach King. Ich habe hier eine große Immobilie in der besten Lage und eine gute Lage ist eine gute Lage,
drum kämpfen.
Ja, aber dann lass uns doch drum kämpfen damit, um diesen Gürtel. Weißt du, das war die WCW, sowas kannst du auch nur Mitte der 90er oder in den 90ern gemacht haben.
Wäre heute völlig abwegig und die Folge geht ja auch los so mit, alles klar, Bruder, volles Rohr, na warte, ich zeig's dir, Bruder. Ich dachte, bin ich jetzt hier in so einem Rap-Song gelandet?
Das ist so geil.
Was passiert hier?
Brother, ne? Let me tell you something, brother. Weißt du, das ist so, wie gesagt, die Eindeutschung hat sich schon Mühe gegeben, aber dadurch wirkt es noch witziger, ehrlich gesagt, wenn die reden halt. Ne? Und wenn du dir dieses Stück ansiehst, ich poste das mal auf Englisch in die Shownotes, wenn sie sich gegenseitig für den Kampf vor der Presse, die dann natürlich auch da ist, weil das ein Jugendclub in Venice Beach offensichtlich ein ganz großes heißes Eisen ist, sich da gegenseitig halt so die typischen One-Liner um die Ohren hauen, ist ja wie guter Rap halt, ne? Da ist das ist wirklich großartig. Das wiederum ist im Original deutlich, deutlich geiler. Was ich auch noch witzig finde, es gab natürlich auch die obligatorische Rettungsszene, die man in so einer Serie machen muss.
Da bin ich nämlich dann kurz nach dieser Rettungsszene bin ich ausgestiegen. Und zwar, ich habe hier Timecodes, ich habe Beweise. Nee, ich habe es hier nochmal aufgemacht. Und zwar, so Minute 4, 5 Sekunden, sieht man, wie die zwei Rettungsschwimmerinnen den Hulkster retten. Der Hulkster ist da mit dem Kopf halt über dem Wasser und wird da halt so gerettet. Und dann später am Strand, Minute 6, irgendwas, sind da 6 oder 7 Rettungsschwimmerinnen? Es sind nur die Frauen?
Genau.
Ganz kurioser Zufall.
Ja, ja.
Es kann ja mal passieren,
Zwinker,
Zwonker. Es geht auf diese sexualisierte Spannung da, die man da erzeugen will oder wie auch immer. Typischer Baywatch-Vibe. Und dann, was? Aber das ist doch der Hulkster. Mhm. Und das da, ab dieser Minute, 6 Minuten noch was, da war ich dann raus. Weil man sieht ihn deutlich. Also du erkennst ihn auch im Wasser, dass es er ist. Selbst wenn du es nicht wüsstest.
Ja.
Wenn du den vom Flugzeug aus siehst, aus einem Kilometer. Also er ist es. Und das dachte ich so, wie kommt man auf so einen Dialog?
Das Witzige ist einfach, dass er nicht mal das Kopftuch abnimmt.
Ne? Stimmt, das rutscht da nicht weg im Wasser.
Das ist die eine Rettungsszene. Die andere ist ja dann später, wenn er mit CJ, die von Pamela Anderson gespielt wird, die gerade übrigens ihren zweiten Frühling hat oder dritten vielleicht sogar, die ist ja aktuell in der Nackten Kanone neben Liam Neeson im Kino zu sehen und hat ja auch in den letzten Jahren den einen oder anderen Film gemacht, der ihr schon so ein bisschen, so ein bisschen gute Kritiken und so eingebracht hat. Auf jeden Fall gibt es so eine Szene, wo so zwei Jungs auf diesen Felsen da lang gehen und der eine fällt
ins Wasser. Und der Fake-Felsen ist ein, der anders aussieht, der klemmt er sich irgendwie ein und fällt dann. Ja.
Und er ist also mit seinem Fuß unter diesem Fake-Felsen, der so extrem aussieht, weil er, wie du schon sagst, weder von der Form, aber vor allen Dingen nicht von der Farbe zu dem Rest passt.
Es könnte aus Tossenfelsen, es ist ein Tossfelsen, ist immer ehrlich, oder? Die haben den doch von Toss-Set genommen.
Also ich glaube, das ist dieser Gornfelsen, kann das sein?
Das könnte aber auch sein, aber in die Richtung, so könnt ihr es euch auf jeden Fall vorstellen, wenn ihr jetzt das nicht so vor Augen habt. Ja.
Auf jeden Fall ist es total super, weil dann natürlich CJ und der Hulkstar dahin schwimmen und während CJ den Kopf von dem Jungen so ein bisschen über Wasser hält, hebt der Hulkstar halt diesen Felsen raus, hoch und er legt ihn dann nicht zur Seite oder rollt ihn weg, sondern muss ihn dann noch wegwerfen natürlich und es ist, dieser Felsen sieht so unfassbar unecht aus.
Das ist der Wahnsinn. Und wie er ihn wegschmeißt und diesen Sound, den sie dann auch so dranfügen, um das authentischer wirken zu lassen, ist aber auch nur so ein dumpferer Sound. Also es war gar nicht so ein wirklicher Stein, sondern so ein bisschen. Und dadurch wirkt es jetzt auch nicht nochmal. Also dieser Effekt, der erzielt werden sollte, ist jetzt gar nicht bei mir eingetreten, ja.
Aber weißt du, was ich dann auch, also bei dem Endkampf, ne, also es gibt ja dann Ric Flair, der verliert gegen Macho Man. Macho Man alleine von seinem Outfit ist schon großartig. Die sind übrigens fast alle tot. Nur noch Ric Flair lebt von denen übrigens, ne? Also alle anderen sind tot von den Wrestlern, die wir da sehen. Zum Teil auch schon recht lange. Also doch ein ganz schönes, ein zehrendes Business. Ist auf jeden Fall dann ja Vader, der gegen den Hulkster kämpft in diesem Käfigmatch, wo Hulk erst gar nicht wusste, dass es ein Käfigmatch wird und aber auf seine Schnelligkeit gesetzt hat.
Da habe ich eine Frage an dich, da kennst du dich vielleicht besser aus, weil also heutzutage ist es bei diesen Käfigmatchen so, dass praktisch oben da auch das geschlossen ist, Käfig. Ja. Aber war das früher anders? Weil da ist es ja so eine Variante, dass oben der Käfig offen ist. Ich glaube, kann sein, so wegen dem Strandsetting, dass es nicht
so gut ging. Oder ich glaube, vielleicht hat das die WCW aber auch so gemacht. Ich weiß es nicht.
Da euch gerne zurück mal.
Würde mich interessieren einfach.
Kann ja sein, dass es sich geändert hat irgendwie.
Ich weiß nur, dass ich das auch so im Kopf habe wie du, dass man die Leute hier Undertaker gegen Mankind und so oben auf dem Ding, sind die ja rumgelaufen und haben sich gegenseitig runtergeworfen. Teilweise. Ich habe es auch mehr im Kopf mit, dass das oben auch zu ist, weil sonst könnte man ja auch drüber klettern und raus . Aber vielleicht haben sie es einfach so aus produktionstechnischen Gründen oder so. Oder wir wussten, die beiden kommen nicht hoch. Aber ich musste sehr lachen bei dem Entrance von Vader. Hast du diesen immensen Helm gesehen mit dem Rüssel vorne dran?
Ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig.
Alter, der sieht
aus. Gerade auch am Strand so ein massives Ding da auf dem Kopf noch.
Okay, Alter, der sieht aus wie Snoutpout. Snoutpout heißt ja, glaube ich, von Masters. Ne? Snowspot? Ja, ich glaube schon Snowspot. Alter, der sieht genauso aus. Alter, wer hat dem denn den Helm mit dem Rüssel gegeben, mit dem er am, das wäre mir aber peinlich am Strand da mit den Enden.
Die wollten wahrscheinlich da neue Actionfiguren promoten, wer weiß, ne? Also.
Ja, total.
Könnte sein.
Ja, und natürlich gewinnt da auch nach einem, und wie gesagt, der ganze Kampf sind von diesen 42 Minuten sind mit der Vorpromo, die da machen, sind locker eine Viertelstunde. Dann hast du ein bisschen Zeitlupen laufen und dann hast du halt noch die B-Handlung. Und da wollte ich dich mal fragen, hat es dich auch irritiert dieser harte Bruch, den die B-Handlung zur A-Handlung hat?
Ich hatte dir das jetzt nicht so geschrieben, aber so ähnlich. Und zwar hatte ich ja sinngemäß, ich habe nicht im Kopf, was ich geschrieben hatte, so, ja, das wirkt alles ein bisschen so aneinandergereiht. Und man hat Glück, dass es dieselben Schauspieler sind, weil das nicht passt. Und das ist ja auch dieses Gefühl, wenn du das auch hattest, ging es mir ähnlich. Also ich habe mir hier auch was notiert, ging ja auch diese, erst ist es so romantisch am Strand, ne, hier, Strand-Klischee-Romantik mit Klaviertönen, das Meeresrauschen kann die schlechten Dialoge nicht zurück ins Meer spülen.
Gut, dass er Arzt ist, ne?
Gut, dass er Arzt ist, aber ich glaube, das sind diese Strand-High-Society-Leute, am Strand gibt es gar nicht normale, arbeitende Menschen wie wir, es sind immer, nein, übertrieben, aber so wird es da ja immer auch dargestellt, ne, zufällig ist es ein Unternehmer und so, wie es immer so ist, aber du hast recht, ich kenne jetzt nicht alle Baywatch-Folgen oder wie auch immer, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu 80% der anderen Baywatch-Folgen, dass dann vielleicht mehr reingepasst hätte, wenn man das so besser verwebt hätte mit der Hauptstory, weil das wirkt gar nicht, also da, so, ja, die, das sind zufällig auch die Schauspieler, die in der Serie mitspielen, aber das ist ein extrem krasser Cut, finde ich.
Ja, weil die auch nichts miteinander zu tun haben. Also
ich glaube, das ist auch noch ausschlaggebend, dass die nicht so aufeinandertreffen. So,
aber keiner von denen.
So halb, aber nicht so wirklich. Ja, das connectet nicht. Das connectet nicht zusammen.
Es ist einfach so, als wenn dieser B-Plot mit den Schauspielern an anderen Tagen gedreht wurde. Vielleicht ist es auch so.
Und du musst die 42, 43 Minuten
Folge kriegen. So wirkt es. Also, vielleicht wäre diese Folge so als Promo für ein Wrestling-Event einfach besser gewesen, wenn man daraus so eine 25-Minuten-Mini-Episode gemacht hätte. Und diesen anderen Teil, der ist ja der Beginn von etwas halt, ne? Also, dass sie dieses Thema gemacht haben, Rettungsschwimmer, viel am Strand, genau, Sonne, cremt euch ein und so.
Vielleicht, dass man sowas dann zum Staffelende hin macht.
Ja, oder?
Und dann so als Teaser, um die Leute dann, da passiert mit der Schauspielerin was, bleibt dran für die nächste Staffel. Also so könnte ich es mir vorstellen, Star Trek-mäßig, keine Ahnung.
Aber mit dieser B-Handlung, die ja auch viel kleiner ist, ich meine, sie wird dann, der Rest der Folge dreht sich ja einfach darum, dass sie halt, man ihr Zuspruch geben muss, dann muss das untersucht werden, dann muss man auf die Untersuchungsergebnisse warten, dann wird nochmal auch zu Recht ja auch auf die Gefahr hingewiesen, die dieser Berufsstand halt hat, dadurch, dass die halt immer viel der Sonne ausgesetzt sind und sie hat ja dann auch die Szene, wo sie dann plötzlich mit diesen ganzen Klamotten am Strand läuft da und so.
Und dann alle bequatscht und die Szene ging viel zu lang. Ich fand sie jetzt nicht schlimm, aber Der hätte nicht 10 Leute ansprechen sollen, sondern 2 und dann reicht es.
Aber ja, hat das verstanden. War so ein bisschen merkwürdig, aber dann auch, auch natürlich die Beziehung, die sie mit Mitch hat und ich, und ich habe gedacht, das ist jetzt, also es ging, damit endete ja auch die Folge mit ihrem Diagnose, dass ich damit
also das Ende fand, haben. Das fand ich auch wild. Und auch diese Lichtschutzfaktor-Sachen, das ist krass, wie das sich ja dann im Lauf jetzt verändert hat. Also jetzt haben wir Lichtschutzfaktor 30 und 50 und da ist es irgendwie Lichtschutzfaktor 5, aber da kannst du es doch auch lassen.
Weiß ich ja, das wusste man aber nicht
wahrscheinlich. Das ist aber echt krass. Da kannst du es auch lassen. Das ist, ja, ich gehe einmal im Jahr zum Sport, so, ja, dann lass es doch. Das ist doch Quatsch. Also, weiß ich nicht.
Ja, aber, Moment, nee, jeder Schritt zählt, ja. Jeder Schritt zählt.
Nee, aber, ich habe gerade wieder eine analoge Uhr, weil mich das genervt hat irgendwann.
Okay. Die dann permanent gesagt hat, die einen Lob, wenn man mal hast nicht 8 Stunden geschlafen.
Zieh dir Essen rein.
Ja. Also auf jeden Fall muss ich sagen, dass mich das auch so ein bisschen irritiert hat. Einmal der harte Bruch und dass die so gar nichts miteinander zu tun haben, also dass ja auch nicht eine Interaktion so zwischen dem der B- und der A-Handlung gab, was das hätte, noch so verwoben hätte.
Ja? Genau, ich hätte das noch, also natürlich, wenn das jetzt nur so gepasst hat, weil die Schauspieler an dem Tag dann, ne, vom Drehplan oder so, wenn es nur so ging, dann ging es nur so, aber dann hätte ich das vielleicht noch besser gefunden, wenn man die Folge, also wie sage ich das mal, entschärft, es klingt gemein, aber doch schon entschärft hätte, indem man diese ganze Sieg fürs Jugendzentrum Nummer einfach nach hinten geschoben hätte und das praktisch...
Dass die Beerdigung gemacht hätte.
Genau, da, ja, dass man das so Sandwich, dieses schlechte Ding, dann dass die Folge halt gut endet oder so, wenn das schon nicht so staffelübergreifend hier ist, weil es kein Staffelanfang oder Ende ist. Ja, ja, aber, ne? Ja, genau, und ja, es ist, also es ist dieses... Ja, genau.
Auch dieses abrupte Ende, weißt du, mit dem Kampf und dann denkt man sich, okay, gut, er hat gewonnen, hat er es jetzt gerettet? Wie ist das rechtlich einzuordnen? Geht man dann hin, sagt, lieber Notar, überschreiben Sie mir das Jugendzentrum, ich habe es in einem fairen Kampf gewonnen? Also, das habe ich mich auch gefragt. Ist das so, dass man sagt, ich habe ihn im Ring in einem fairen Kampf besiegt?
Ich glaube, so läuft das.
Es ging um den Intercontinental Championship. Nein, es ging um den WCW Wrestling Titel. Nein, aber das war, da habe ich mich auch gefragt. Aber das ist nicht, dann dieser harte Bruch der B-Story, mit, dass die Folge halt endet mit der Stars haben sich gebildet und die umarmen sich dann alle oben auf diesen Felsen. Und dann ist die Folge vorbei und dann habe ich mich gefragt, wie ging das eigentlich dann in diesem Part weiter? Also ich habe da nicht, keine Sorge, ich habe nicht weitergeguckt. Ich habe dann mir mal ein bisschen gegoogelt, wie dieser Stephanie Holden Part weitergeht, weil ich wusste, dass sie irgendwie relativ nah in der nächsten Zeit aus der Serie aussteigt und habe gedacht, vielleicht ist sie ja auch daran gestorben und so, aber haben nein, sie ist nicht? Sie nicht, nein. Nee, okay. Nein, sie durchläuft eine Operation und anscheinend auch erfolgreich. Danach verlobt sie sich und nimmt den Heiratsantrag von diesem Arzt an, der das und kurz darauf, bei einem Sturm auf ihrer Hochzeitsreise, wird sie von einem Mast erschlagen und stirbt in in Mitch Arm.
Das ist auch wild, ja.
Also ich weiß gar nicht, bei einem Sturm auf ihrer Hochzeitsreise wird sie von einem Mast erschlagen und stirbt in Mitch. Das kann aber auch sein, dass das irgendwie Quatsch ist. Ja. Aber ich habe tatsächlich so ein Video gesehen, wie sie irgendwie ins Wasser fällt, vom Boot und so. Und dann dachte ich, und dann fährt das Boot weiter.
Von einem Fake-Mast.
Nee, aber auf jeden Fall stirbt sie dann wohl an was anderem, etwas dramatischer in der siebten Season. Es hört sich für mich aber hier wie was von, ich weiß nicht, ob das echt so war. Weil da ist wirklich so die Reihung, wie ging es mit ihr weiter? Sie durchläuft eine Operation wegen, ne? Dann macht ihr Tom einen Heiratsantrag, den sie annimmt, dann wird sie beim Sturm auf der Hochzeitsreise von einem Mast erschlagen und stirbt in Mitchs Arm. Also, ich hoffe, dass es nicht so gelaufen ist, sondern dass das hier mir irgendwas ist, was mir hier Reddit zusammengerettet hat.
Weißt du, was aus meiner Sicht auch noch ein Logikfehler, also, ja gut, das kommt drauf an, aber rein, ja, das ist, doch, es tut mir leid, ich bin da heute ein bisschen nitpicking, warte, ist so viel, wo haben wir es denn? Sag mal, ja, genau. Achso, hier der Ric Flair, der möchte ja auch, also der kommt ja mit dieser Limo an, Unterhaltung, bla bla, ihr seid blöd, ihr seid blöd. Und dann sagt er ja sowas, ja, sinngemäß sagt er sowas, also sinngemäß, jetzt nicht wortwörtlich, der Kaufvertrag gilt, glaube ich, ab nächster Woche. Und dann sagt er was, ja, aber ich möchte jetzt schon das Trainingszentrum dicht machen. Ja, aber das ist doch rechtlich gar nicht möglich. Also ich hätte gesagt, hey. Ich fand es ein bisschen zu, hey.
Es ist Ric Flair.
Genau, und dann gibt es ja noch eine merkwürdige Basketballverpuffung, ne, vom Vader, der diesen Ball so, Basketball nimmt von so einem Jugendlichen und dann so böse guckt und den Basketball so in den Händen zerpufft, zermatscht und dann gibt es dazu einen schlechten, mehligen Effekt. Aber es ist, ja.
Aber ja, das auf jeden Fall. Aber wie fandst du denn diesen geilen Morgenmantel, den Ric Flair bei seinem Einzug trägt?
Der war auf jeden Fall sehr stylisch. Das kannst du hier, kannst du so mit auf die Straße gehen. Also auf jeden Fall bist du da, schaut dich jeder an.
Großartig,
kann man sagen.
Clemens, ja. Großartig, oder?
Jetzt weiß ich auch, warum Charlotte Flair immer so rumläuft.
Die ist seine alles Tochter. Vererbt. Das ist seine Tochter, ne?
Genau.
Ja. Ja. Nee, also das ist schon das Outfit, was er auch im Ring auch zu der Zeit getragen hat. Beim Hulkster sowieso und beim Macho Man auch. Und ich glaube, der Snoutsbaut, Schrussel, Helm von Vader war sicher auch nicht ausgedacht für die Folge. Aber das war schon faszinierend. Ich hab noch eine witzige Anekdote aus meinem Podcasterleben, was diese Folge angeht, Clemens. Du bist ja auch ein Serienpodcaster, ne? Und du besprichst ja mal ebenso jede Woche eine Folge Stargate im Sternentor-Podcast. Ne? Wie oft guckst du dir so eine Folge an, um dich vorzubereiten auf die Besprechung?
Also ich würde es wahrscheinlich öfter gucken, aber zeitlich bedingt einfach nur einmal. Aber ich kenne auch die meisten Folgen, habe ich schon mindestens 20 Mal gesehen oder so, deshalb, meistens also nur einmal.
Du kennst sie grundlegend, also du weißt was passiert, so wie wenn ich über TNG beispielsweise bespreche, ich muss nochmal reingucken. Man
hat immer so grob so eine Ahnung, wo es dann lang geht, wenn die ersten Minuten laufen und genau. Ja.
Und dann guckst du sie dir aufmerksam nochmal an, machst dir dabei Notizen. Ne?
Korrekt.
Und dann besprechen.
Aber manchmal laufen die auch so durch und da notiere ich mir dann wenig und dann ist es immer je nachdem, genau.
Ja, aber gut, aber du hast den Vorteil, dass du es rudimentär kennst, die Folgen und den Ablauf halt.
Ne? Ja, klar. Ja.
Genau. Und ich habe also diese Folge, ich habe nicht gewusst, was in dieser Folge passiert, außer das, was ich gelesen hatte, was passiert. Und da hatte ich gelesen nur, da stand Catcher Rock Flair. Rock. Alias Nature Boy hat das Grundstück des Jugendsportclubs von Venice gekauft. Der Club droht das endgültige aus. Den Rock, will das Land verkaufen. Hulk Hogan kommt ins Baywatch-Hauptquartier. Er hat ein Hühnchen mit CJ zu rupfen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, was in dieser Folge passiert. Nein, aber ich kam gestern Abend von einer kleinen Party und dann habe ich noch ein bisschen gezockt und noch ein Gläschen noch getrunken und dann dachte ich mir, ich gucke mir schon mal in die Folge ein bisschen rein. Ne? Und dann habe ich so mit ein paar Atü drauf mich durch diese Folge.
Das ergibt ja alles.
So durch und dachte, ja, es reicht auch. Und das war es auch so. Ich habe sie heute nicht nochmal geguckt. Ich habe wirklich dann allein das Intro dauert fast 4 Minuten. Okay, dann das und jetzt eine Laufszene. Dann nochmal nach vorne. Ich habe wirklich noch nie mir das Bedürfnis gehabt, sie mir nochmal und, also ich versuche manchmal, wenn ich es nicht kenne, mir es zweimal anzusehen. Aber das habe ich wirklich mit einem Auge einmal nebenbei geguckt und habe gedacht, oh, hier kann ich auch skippen, hier ist wieder so eine Laufszene, das steht in der Beschreibung.
Praktisch spart man Zeit, ne?
Unfassbar, das steht drin, Slow-Motion-Effekt, Einsatz zur Laufzeitverlängerung im Schnitt hinzugefügt, statt beim Dreh aufgenommen. Das ist großartig. Aber wirklich, ich dachte mir, jetzt geht's nur noch darum, dass sie diesen Kampf machen. Dann kommt dieser Kampf, der ist okay choreografiert. Das ist so Standard, so zu der Zeit gewesen. Ist ganz gut gemacht. Natürlich können sie das Schneiden noch ein bisschen besser und härter und effektiver aussehen lassen, den einen oder anderen Move. Aber ich habe wirklich gedacht, das reicht auch mit ein paar Atü und mit so ein bisschen Vorskippen reicht komplett aus. Und ich habe nicht das Gefühl, irgendwas Signifikantes jetzt verpasst zu haben in unserer kleinen Besprechung.
Es ist nicht das Anspruchsvollste, was wir hier sehen, oder das Komplizierteste, so kann man es auch sagen.
Was?
Sonst sind halt diese zwei Handlungsstränge, mehr oder weniger Stränge, die fundamental sich unterscheiden und nichts miteinander zu tun haben. Und deshalb funktioniert, glaube ich, diese Folge auch nicht. Was ich ihr aber zugute halte, weil das Drehbuch, ich glaube, das ist einfach nicht so organisch geschrieben, aber ich finde es thematisch, ist es ja eigentlich könnte man doch da was Schönes draus machen. Die Themen sind ja eigentlich wichtig. Also das finde ich, das würde ich dieser Folge niemals ankreiden, aber die Umsetzung ist halt wirklich so ein Griff ins Klo. Tut mir leid, Leute.
Also es ist aber wirklich so, ja. Beide Themen sind ja wichtig, weißt du, so Aufbau von solchen Einrichtungen, weißt du, so wo Jugendliche... Ja.
Und Babyöl und Bräunungscreme helfen nicht, das habe ich jetzt gelernt.
Ja, genau, einmal zu einem die Geschichte, dass man, wenn man Jugendlichen so Perspektive wegnimmt, und die sagen ja auch alle, der Hulkster und Randy, Macho Man Savage, der sagte, ich weiß ja nicht, was aus uns geworden wäre, wenn wir nicht hier früher trainiert ja. hätten. Ich denke, nichts Gutes. Oh, weißt du, das ist ja ein wichtiges Thema, das wird dann auch aufgekauft oder ne, Gentrifizierung und Pipapo und solche Sachen verschwinden und du weißt nicht, wo du dann hin kannst. Weißt du, man weiß ja selbst, wie es so ist als Jugendlicher. Ich gehöre auch zu, bei mir hier in der Kleinstadt, in so die Generation, die zwischen der Schließung eines großen Jugendzentrums und vor Eröffnung des Skateboardparks da war. Also ich war so genau dazwischen, ja. Weißt du, wo man mir sagte, oh, früher das Jugendzentrum, das war richtig geil. Und dann, als ich so in den 20ern war, Mensch, dieser Skateboardpark da, das ist ja ein cooler Ort, um abzuhängen und so. Ich war so genau dazwischen. Deshalb bin ich Podcaster geworden. Weißt du?
Wir hatten ja nichts.
Genau, und das Thema Hautkrebs in dieser Berufsgruppe gerade, ja. gerade in dieser Berufsgruppe und sich davor zu schützen mit Sonnenschutzcreme und solchen
Geschichten. Da kommen sie früh drauf hier in den letzten Staffeln.
In der sechsten. Aber okay. Aber zumindest haben sie es thematisiert.
Besser spät als nie, auf jeden Fall.
Richtig, sie haben es zumindest thematisiert und angesprochen. Das sind also beides durchaus wichtige Themen. Aber wie du schon sagst, diese Umsetzung, dieses Gefühl, dass das überhaupt nicht miteinander irgendwie, weißt du, geschrieben wurde.
Das ist, wenn das jetzt irgendwie organischer gewesen wäre, dann würde ich auch sagen, ja, komm, winke ich so durch, kann man sich einmal anschauen. Aber ich glaube, das ist auch ein größerer Knackpunkt in der Folge selber. Ich wurde da immer rausgerissen und dachte, ja, jetzt bin ich in völlig anderem Mindset irgendwie. Ich bereite mich innerlich auf den Kampf vor, wer gewinnt oder was passiert. Und dann als das kann man doch irgendwie besser verknüpfen oder ja. einfach in eine andere Folge packen, wie du richtig schon gesagt hast.
Vielleicht ist das aber auch Standard bei Baywatch da gewesen.
Da habe ich jetzt leider keinen Vergleich. Ich habe jetzt Angst, noch mehr davon wiederzusehen.
Ich hab früher halt auch Baywatch, als in den 90ern.
War es RTL?
Nee, Sat.1 war das.
Sat.1 war es,
ja. Da habe ich es auch geguckt, aber nie.
Ein Film.
Ja, stimmt. Aber nie so exzessiv, weißt du. So, ja, ich habe immer da schon immer mehr bei Star Trek rumgehangen halt, ne? Und ja, klar. Deshalb und später, ich glaube, ich habe irgendwann nochmal in den letzten Jahren für das ein oder andere Podcast-Projekt habe ich mich nochmal.
Baywatch Nights,
aber habe auch nochmal ein, zwei Baywatch-Folgen besprochen und so, aber es war nichts, was mich jetzt. Also, wo ich sage, ja,
Babewatch könnte es auch heißen.
Babewatch gab es auch, tatsächlich. Okay. Die Nietzschwimmer von Malibu, das war so eine Persiflage halt. Aber das ist halt jetzt wahrscheinlich auch nicht, und weißt du, wie es ist, wenn du dann sagst, ich gucke mir noch mal eine Serie an, dann guckt man sich ja meistens die Folgen an, wo man sich so ein bisschen dran erinnert oder die so eine gute Bewertung haben und so halt. Ne?
Also sagen wir so, das ist jetzt hier, ich glaube, würde bei dir jetzt nicht dieser King of Queens-Effekt von neulich, wo man die Besprechung hat, der 100. Erfolg aufdrehen, wo du, ach, da guckst du weiter und dann hast du irgendwie gefühlt zwei Staffeln geguckt. Oh. Das würde mir hier von der Qualität her nicht passieren.
Absolut nicht. Also da hast du komplett recht.
Da bin ich einfach nicht so lange drin. Okay, die Folgen sind auch länger, aber also mich würde jetzt hier wenig halten, so charakterlich oder interessieren auch. Die Krebssache, okay, die Story, wie sie weitergeht, vielleicht noch, aber
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also das war wirklich witzig, weil als ich bei dem guten Clemens bei seinem Podcast Erfolge zu Gast sein durfte, bei der 100. Folge, haben wir auch...
Genau, unbedingt nachhören, wer es noch nicht gemacht hat. Genau, also wir haben da Rocky 1 bis 4 besprochen. Also das ist schon ordentlich
gewesen. Ja, wir haben in einer Folge Rocky 1 bis 4 besprochen. Ist immer noch gut. Ja,
so ähnlich.
Genau. Und die verlinke ich natürlich
komplett auch. Gelogen, ne?
Ist nicht komplett gelogen, ja. Aber das Witzige daran ist, dass ich danach so im King of Queens Ding drin war, dass ich wirklich... Ey, ich glaube wirklich zwei oder drei Staffeln. Ich habe wirklich bis zum Ende der Serie dann geguckt. Also ich war dann wirklich richtig drin. Ich habe dir ja dann auch ständig so Sprachnachrichten,
wo ich gesagt habe,
sechste Staffel ist noch richtig geil. So ab der siebten, da sind aber auch noch ein paar Folgen drin, die nicht mehr so geil sind. Da, jetzt fällt schon langsam ab und so. Aber ich konnte nicht aufhören zu gucken. Weißt du, es ist krass irgendwie, ne?
Wobei ich sagen muss, ich glaube, in der letzten Staffel gibt es, also du hast recht, es nimmt ab und es ist auch mit dieser Manhattan-Geschichte und
die
ziehen aus, das ist halt ein bisschen zu over the top, aber da gibt es eine Folge, für die ich immer ein Herz haben werde und ich weiß gerade nicht den Titel, aber das ist wo, völlig random, da ist halt Doug auf einmal intellektuell und liest.
Stimmt.
Und ich liebe diese Folge, weil da gibt es eine Szene und da ich weine immer vor Lachen und ich kriege Glückshormone, wenn ich nur daran denke, wie Carrie mit ihm schimpft und ich will diesen normalen, fetten netten Duck, nach sagt sie, ich glaube, sinngemäß, weil der war wenigstens lieb und nett und so. Und dann sagt er, ja, ja, aber hier, deine Denkungsweise ist falsch oder so. Und dann nimmt sie seine intellektuelle Brille, zerbricht sie und er nimmt irgendwie, weiß ich, aus der Hose oder irgendwie her einfach eine zweite und setzt sie sich auf. Und es ist einfach, es ist so eine geile Szene. Und ja, fantastisch.
Ja, ja.
Nee, aber nur als Einschub.
Ja. Aber ich sehe das auch so, dass da waren immer noch gute Folgen dabei, aber der Hype war groß vorbei und
ja, genau.
Also nicht mehr so, wo alle Folgen gut waren. Also da, wo wir da, glaube ich, waren in der 6. oder 5. Staffel, da waren das dann so wirklich jede Folge ein Banger. Ja, wirklich jede Folge war wie ein Klassiker. Und das hat dann gegen Ende abgenommen. Und du hast aber auch, also auch, das stimme ich dir auch komplett zu, dieser Miami, Manhattan-Arc der letzten Folgen. Ich finde das Staffelfinale, das Serienfinale, auch wo die sich dann trennen und dann nach irgendwie ein Kind adoptieren wollen und dann wird sie doch schwanger noch und
Wettrennen nach Hongkong oder wo, China oder
ja, ich muss sagen, ich finde das nicht gut. Also ich finde es echt leider schwach.
Gut gelöst, ja.
Ja.
Aber was ich noch sagen wollte, das kannst du mir vielleicht erklären, weil, also Ric Flair meint hier in dieser Folge auch so einen Hautspruch raus zu. Ja, zu wem eigentlich? Keine Ahnung. Ich werde dich spalten wie ein menschlicher Torpedo und ich weiß nicht, was ein menschlicher Torpedo ist. Ich kenne das Torpedos von U-Booten, Schiffen, von Star Trek oder so. Das ist für mich ein geschlossenes, längliches Waffensystem. Wann werden die Dinger gespalten oder ist das eine bestimmte Redensart, die ins Deutsche
schlecht übersetzt ist? Ja, ich glaube, dass ich
sehr gut denken könnte.
Ich glaube, also ich habe das, ich habe mir dieses gegenseitige.
Aber da bin ich halt drüber gestolpert, weil ich dachte, bin ich jetzt intellektuell irgendwie gar nicht mehr
ich zu erreichen? Ich habe mir den Teil auf Englisch angehört und das hört sich wirklich an wie das sind auch zum Teil die Catchphrases, die gehabt haben und so.
Ah, okay, ja, vielleicht, ja, okay, glaube, dann ist es vielleicht.
Ich glaube, vielleicht das ist sowas, so wie dieses Let me tell you something, brother.
Okay, ja.
das ist auch was Macho sagt und so. Macho, ist okay, wenn er sagt, hey, kann ich mit euch mit zum Jugendzentrum? Na klar. Ah, nehme ich mir Macho mit. Hi-X-Star. Nein, das sind so Sachen, das mag ich schon ganz gern. Aber ich glaube wirklich, dass das so auch zum Teil Catchphrases aus dem Wrestling und so gewesen sind.
Ne, aber und, eigentlich, wenn was ich jetzt mir überlege, eigentlich hätten sie den Anfang, okay, das war wahrscheinlich eine andere Zeit und egal, aber wenn man, das wäre viel geiler gewesen und es wäre eine Promotion, wir sind ja Marketing-Genies, wir beide. Das wissen viele nicht. Sorry, dass ich es jetzt lüfte, das Geheimnis, aber es ist so, sie hätten, das fällt mir jetzt ein, sie hätten diese, wie heißt Thunder Paradise, diese Boote oder das Boot da nehmen müssen. Oh, für dieses Jetski-Wettrennen-Ding. Weil dieses Jetski ist doch völlig, was hat denn es damit zu tun? Aber der Hulkster in diesem Ding und das noch mehr reinbringen, weil bringt doch mal Cash, bringt Cross-Promotion die Folge und dann machst du die Folge irgendwie so, dass die auf irgendwie aufeinandertreffen mit der Höhle, bringst du noch das Hauptquartier rein und dann kannst du das praktisch zweimal verkaufen, einmal als Baywatch-Folge und einmal aber auch trotzdem als diese andere Folge. Also wäre jetzt meine Idee.
Da hast du
aber recht. Dann bringt diese Krebsnummer, dann muss dann irgendwie wahrscheinlich auch raus. Ja. Aber gut.
Auf jeden Fall hast du recht, das ist auch die Verbindung, weil die Produzenten von Baywatch damals ja auch die Produzenten waren von Thunder in Paradise. Thunder. Und du hast, und das war dann halt auch die Verbindung, die dahin existierten und deshalb, na gut, und dann halt Proskromo für ein Event, ne? Und ich glaube, Mitte der 90er haben die damals ja viel Geld in die WCW reingesteckt, hier Ted Turner und das alles und Promo zu machen und die als ernste Konkurrenz aufzubauen, zu WWF damals noch. Und ja, und ich glaube, das hat da alles so mit reingeflossen und so. Und da kannte, weißt du, da kannte man sich, aber da war wahrscheinlich das Boot schon abgebaut. Weißt du, das Boot war abgebaut.
Das kann sein. Und was mir noch aufgefallen ist, natürlich so ein Ring ist ja, hat eine bestimmte Höhe, nicht ganz hoch, aber das ist ja so ein Meter oder ich weiß es nicht, 1,50, irgend sowas ist ja einfach so eine Ringhöhe. Und das halt auf dem Strand aufgebaut und diese Zuschauer, da sehen 90% der Zuschauer haben eine mega schlechte Sicht, weil du musst so nach oben gucken und dann, also du siehst ja nicht wirklich was, weißt du, das fiel mir irgendwie ein bisschen auf. Und die Kamera, also so ist mir nicht so aufgefallen, aber die Kamera bei diesem Ringkampf war pain in the ass, das Schlechteste, was ich seit 10 Jahren Film und Fernsehen jemals gesehen habe.
Warum?
Weil das irgendwie immer viel zu nah rangezoomt war und wenn ich hier normal irgendwie SmackDown oder Raw gucke, da ist es nicht so, weil es ist auch keine Serie, ich weiß, aber das hat mich auch mega rausgebracht, weil ich vom Kampf, das war mir viel zu nah rangezoomt irgendwie und ich habe selten eine Totale von den Kämpfen gehabt und nur irgendwie die Zuschauer und Ich dachte so, wer hat denn diese Wackelkamera? Wer filmt denn da? Ist da ein Praktikant unterwegs?
Vielleicht war das
bei der, ganz bemerkenswert schlecht.
Vielleicht war das bei der WCW damals der Standard oder so.
Das würde ich jetzt nicht sagen.
Aber vielleicht war es auch das Baywatch-Team, das einfach nicht wusste, wie man das vernünftig inszeniert.
Ich glaube, das würde ich jetzt mehr unterstellen, weil ich fand es ein bisschen
vogelwild. Also teilweise. Wir haben diesen Teil, diesen Kampf im Juli 95 gedreht und ich glaube, die haben das schon sehr groß aufgezogen. Man sieht auch, dass da ja das Publikum, also das Publikum ist ja im Prinzip der ganze Strand in Venice Beach ist ja voll mit Leuten. Also die werden das schon irgendwie so als so ein Live-Event aufgezogen haben und das sind ja dann keine Statisten, sondern wahrscheinlich wirklich Zuschauer, die da einfach für die Dreharbeiten eingeladen wurden und sich das angesehen haben und vielleicht hat man das dann so produziert und vielleicht war es auch wirklich eher das Baywatch-Team, das das gefilmt hat, die gesagt hat, brauchen mehr weniger Totale, wir müssen mehr ran ans Geschehen oder die haben gesagt, keinen gefunden, der in den Käfig gehen wollte und die haben von draußen rangezoomt, weil keiner zu Vader in den Käfig wollte.
Alle Angst. So wird es gewesen sein, ja.
Tja, ich glaube, dann sind wir durch mit den Hikester-TV-Folgen.
Ich denke schon.
Und können über dieses Thema jetzt...
Außer es gibt da noch, ich weiß nicht, ich weiß ja noch irgendwo, bestimmt noch irgendwo.
Ja, natürlich, klar, hier gibt es auch also ganz viele Auftritte, so in Sitcoms und so, hier ist mit Susan und so, hat er immer mal so Auftritte gemacht, aber ich glaube, das sind schon so die wesentlichen. Wir können also jetzt den Mantel von Ric Flair darüber legen. Ric Flair ist super hier bei Fernsehen. Ich glaube, wo ich das gelesen in der Folgenzusammenfassung, hier verlinke ich aber Fernsehserien.de. Catcher Rock Flair.
Walker Texas Ranger. Hulk Hogan hatte einen Gastauftritt in einer Folge. Okay.
Ja, aber immer als Susan. Er selbst, ne? Immer
American als er selbst. Dad. Die Goldbergs, okay.
Ja, ja. Bei American Dads hat er sich auch selbst gesprochen. Also er spielt sich halt immer selbst, ne? Oder nahezu immer selbst, ne? Das ist verständlich, ne? Ich wollte übrigens, ich hatte noch ein kleines anderes Thema, was ich kurz mit dir sprechen wollte. Und da wollte ich wollte dich nämlich loben.
Oh, ich bin gespannt.
Du wirst immer gern gelobt, ne?
Ich glaube, jeder, das ist normal, diese Real-Life-Like-Button-Sachen oder so.
Ich werde dir jetzt live Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren. Und zwar, ich habe letztens einen schönen Podcast von dir gehört. Du hattest den guten Reinhard Prahl beim Sterntor zu Gast und der Autor von unter anderem dem Fabelnbund-Verlag und von den Akte X-Chroniken und die ganz, ganz vielen anderen Sachen. Und
genau, müsst ihr mal gucken, ob er da was kaufen könnt. Das ist, bin ich da gar nicht eigennützig, aber müsst ihr mal machen.
Unbedingt.
Damit es da weitergeht.
Unbedingt.
Sehr gute Buchreihen.
Absolut. Und ich habe verlinke die Folge von dir auch. Und es war ein schönes Interview, was du geführt hast mit ihm. Und wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch. Also das habe ich mir auch gleich angehört. Und das ist so, ja, du hast ja auch so außer der Reihe veröffentlicht. Das ist ja so mitten, weißt du, mitten in der Woche haust du sowas
raus. Ja, muss auch mal sein. Ne? Muss auch mal sein. Ne?
Da wird nicht bis Sonntag gewartet. Da fällt keine Folgebesprechung aus. Das wird so gemacht.
Da gibt's ja Post sonst.
Ja, ja. Ihr hattet euch auf der FedCon, glaube ich, kennengelernt, ne? So habe ich das verstanden, ne?
Korrekt, ja.
Genau. Nee, ist eine sehr, sehr schöne Besprechung und ich fand's ich fand's auch schön, dass du dich noch, dass du es nie aus den Augen verloren hast, dass du doch auf ein Stargate-Buch hingearbeitet hast in der Besprechung.
Das hatte ich ihm aber auch mal ehrlicherweise vorgewandt, dass ich, das muss ich halt einfach fragen, weil jetzt, hallo.
Ja, du hast ja am Ende auch nicht, zumindest so die Option und dass sie darüber reden, hast du ja erfahren halt, ne?
Genau, genau. Das ist doch schon mal besser, als wenn es gar nicht irgendwie Thema wäre, sag ich mal. Und
Weißt du, es ist so faszinierend. Es ist so ein großes Franchise, aber man hat so viel, also Stargate jetzt und hat so viel Folgen, aber ist jetzt auch so unpräsent mittlerweile halt. Ne?
Genau, ja, man hat sich damals halt ein bisschen ins Ausgeschossen. Es kommt halt nicht mit Ja, sondern eher in anderen Formen zurück. Wir hatten jetzt dieses Spiel gehabt, das Strategiespiel, was leider sehr schwergängig ist für Nicht-Strategiespiel-Fans, würde ich mal meinen. Dann hatten wir jetzt Funko Pops und Blue Bricks. Also du siehst, Stargate ist präsent, aber nicht medial und nicht in Comics, nicht in Hörbüchern, sondern im Computerspiel als Plüschtier in Anführungszeichen oder Funko Pop und eben als Klemmbaustein. Aber das ist schon mal was und darauf kann man ja vielleicht aufbauen, wenn man gute Ideen dazu hat. Mal gucken.
Ja, ist schon faszinierend, dass das so weg ist und so.
Aber halt du hast auch eine gute Folge, ne, mit einem Autor hier und zwar, echt?
Ja, echt?
Ne, was? Ein Autor und seine Maske gegen das Unrecht, hier der Clown, ne? Thema mit dem, Name, weißt du jetzt bestimmt, warte, Stefan Barth, oder?
Mit Stefan Barth, ja, genau.
Genau, die hat mich auch gehört und da hatte ich ja, also nicht da, aber ich wusste schon, dass dann die andere Folge jetzt mit Reinhard Prahl, Grüße gehen raus, falls du das hörst, auch zustande kommt. Und da dachte ich, das ist witzig, dass wir praktisch so Autorenfolgen, ja nicht im, ja, aber schon mit einem Monat Unterschied fast veröffentlichen sozusagen.
Ja, ja, ich habe witzigerweise schon so viele, also verhältnismäßig viele Autoren auch innen und so. Ich habe für bei Hotel
Genau, Imperium, vom A-Team hast du ja auch noch.
Genau, genau, ne, ja. Genau, den Tobias Lago und so, ja, genau. Und Christoph Schulze jetzt hier bei Vorzeitig Abgesetzt, wo wir auch unbedingt mal wieder eine Folge machen müssen. Sonst gelten wir noch als Vorzeitig Abgesetzt.
Oh, das darf ja nicht. Das
ja, darf nicht das nicht passieren. Das ist halt zu so clever. Wir können immer sagen, wir sind Vorzeitig Abgesetzt.
Na, deshalb heißt es so. Jetzt hab ich's verstanden.
Ja, aber also ich habe mit relativ vielen, also verhältnismäßig Autoren in letzter Zeit sprechen dürfen und lese selber so wenig. Weißt du, das ist so Schande über mich, weißt du? Also so extrem wenig. Ich kaufe Bücher, aber dann lese ich sie nicht. Weißt du, aber
das ist so. Bin da ehrlich, ich bin da auch so, also ich habe jetzt zwar so einen Garten, wo ich immer mal hinfahre ohne Auto, deshalb selten. Und da, wenn ich da alles fertig habe, bilde ich mir ein, dass ich da so eine Leseoase habe, wo mich weniger mediale Sachen ablenken. Ich bin da leider sehr anfällig und so.
Ja,
und deshalb will ich das ein bisschen so aus. Das wird noch Jahre dauern, eh das, ne, da ist kein Bett drin.
Willst du das erzählen? Du hast den Garten gekauft?
Gekauft, es ist halt so zwischen den Pachtkauf oder so. Ich bin da richtig nicht
drin. Gemietet,
ja, also gemietet, aber die Hütte ist, ja, wie das halt heißt, genau. Nee, und weil es ein Kumpel neben mir hat den anderen Garten und so kam zustande und es ist jetzt auch nicht so teuer und mal so ein bisschen was, wo man halt, ja, ich habe hier eigentlich auch einen Wald vor der Dings, aber irgendwie kam es halt zustande. Und genau, und da lese ich dann irgendwann, wenn das alles fertig ist, bin ich da im Stuhl und lese dann da.
Ist ja super. Also,
theoretisch.
Also ist das so gewesen, dass da ein Jugendsportclub war und du den jetzt platt gemacht hast für deine Leseoase?
mit so einer Bauwalze, die ich mir geliehen habe. Ja, ja, es ist genau so gelaufen.
Da haben die da gestanden und gesagt, da kommt Clemens. Und dann jetzt ist die Geschichte. Du hast da einen Jugendsportclub vertrieben, um dir deine Leseoase darauf zu
setzen. Genau, ich hatte mich von dieser Folge inspirieren lassen damals. Das sind ja die Guten gewesen, glaube ich, die verloren hatten. Und das wollte ich gerade rücken.
Wenn das Rock Flair kann, genau. Kannst du das noch dreimal.
Leider ohne Limousine da angekommen, aber naja.
Nee, aber ich habe das auch so. Ich kaufe dann gerne Bücher, weil ich auch Dinge gerne unterstütze und so. Und natürlich ja, im Verlag, möglichst im Verlag auch, ne? Bücher bestellen und so halt. Ja, ne?
Genau.
Aber
da kommt dann am meisten Geld an.
Ja, aber ich bin dann auch so, dass ich mit dem Lesen, da hadere ich dann immer. Weißt du, ich bin so ein Hörbuchtyp. Weißt du, aber ich habe auch festgestellt, Autoren sind nicht sauer, wenn man sie fragt, ob es auch ein Hörbuch davon gibt. Ne, meistens nicht.
Meistens. 9 von 10?
Ne, also es gibt kein Hörbuch, aber ich habe noch nicht erlebt, dass jetzt einer das nicht cool fand, also nicht okay fand.
Sich umdreht und geht einfach aus dem Gespräch raus.
Ja, und dann wieder reinkommt.
So mitten auf der Convention. Ja, Entschuldigung, gibt es da auch ein Hörbuch? Also, und geht dann einfach so, steht vom Stand auf und geht. Move. Interessanter Move, ja.
Ja, und steht auf, geht raus, kommt nochmal rein und geht nochmal raus, weil er sagt, da reicht einmal nicht rausgehen, um seine Verachtung Kunst zu tun.
Genau, die Feuertür.
Weißt du, Franchises, sowas wie Stargate, ne? Die so lange so präsent waren. Oder auch Baywatch, um in dieser Folge zu bleiben. Weißt du, Baywatch war in den 90ern so die erfolgreichste Fernsehserie der Welt. Lief in den meisten Orten. Riesen Quoten, 242 Folgen. Also auch wirklich eine Hausnummer, die auch Ende der 80er bis in die 2000er reinging. Und wie gesagt, weltweit die damals erfolgreichste Serie der Welt mit den meisten Ländern und den besten Quoten. Aber auch so dermaßen weg. Ne, es gab da nochmal einen Kinofilm, wo man mit dem echten The Rock versucht hat, den Flair von früher, verstehst du, den Flair von früher, also auch egal, aber wieder zu erwecken oder eben nicht, aber es hat auch nicht so geklappt, aber es ist auch weg. Also selbst ein großes Franchise-Name schützt einen nicht mehr davon, so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten.
Das ist, glaube ich, so die Podcast-Nummer, also das ist auch, wo ja viele Podcasts beim Start scheitern, ist diese Veröffentlichung, ne, klar, also es muss, und ich bin auch also kein Fan, weil wenn er dann sagt, es muss immer alle 2 Wochen oder was erscheinen, aber einfach eine klare Veröffentlichungspolitik oder Linie, würde ich mal sagen, wenn du weißt, einmal im Monat und kommt halt eine Folge bei Podcast X, vielleicht nicht immer derselbe Tag oder so, aber du weißt hier, im Monat Juli ist noch nichts gekommen, dann kommt noch was. Mhm. Aber wenn du so bist, und bei so Serien, und wenn das dann halt einschläft und da nicht so andere Projekte noch kommen oder ich glaube, da müssen, gut ist es, wenn es halt immer so Medienprojekte noch gibt von dem Franchise selber, also so zur Not auch Comics oder Audiohörbücher, die das so am Laufen halten, weil wie gesagt, wir sehen es jetzt, nur Klemmbaustein oder ein Computerspiel ist auch gut, aber das bringt dann doch nichts, weil du brauchst ein anderes Medium dann dazu noch, was Stories anders erzählt und keine Ahnung.
Ich sag dir eins, ich rechne damit, mit Hotel Hyperion durch die Decke starten nächstes Jahr, wenn Buffy das Reboot
oder da, ihr macht Live-Tour durch ganz Deutschland hier. Hallen sind schon ausgebucht.
Ich vermute, dass das genauso kommen wird. Was ich vermute, ich habe jetzt die ersten Bilder gesehen von Sarah Michelle Gellar, die da irgendwie mit so einem roten Kleid langgelaufen ist, so am ersten Drehtag bei, ich glaube, die Serie wird in New Sunnydale heißen, die neue Buffy-Serie. Was auch gut ist, weil die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur wird ja auch nicht Buffy heißen und so. Also ich glaube, Nova wird die Hauptfigur heißen. Und dann ist da wieder dieses Franchise, was jetzt auch über 20 Jahre geruht hat. Ne? Du weißt ja, der Zeitraum, der seitdem die Welt vor die Hunde gegangen ist, war dann November 2004, als die Absetzung von Angel bekannt gegeben wurde. Das war der Moment.
Aber überleg Nova mal. Ist ein interessanter
Name. Finde ich auch. Nova ist ein sehr interessanter Name. Ne?
Und ist ein Prototyp einer Nova-Bombe. Sie enthält 9 Funktionsschritte. Okay. Ist es wegen Sexbombe oder so?
Nee, glaube ich nicht.
Ist es Meta? Nee, Quatsch.
Das glaube ich nicht.
Aber okay.
Aber da ist es halt so, das hat jetzt lange geruht. Und ich denke mal, wenn das jetzt mit der neuen Serie wiederkommt, aber
Das wird gerade gedreht oder ist es schon? Ich bin da nicht so drin.
Wir haben angefangen
zu drehen. Genau. Ja. Ich war jetzt nicht sicher, ist es schon fertig oder ich habe das nur so leicht mitbekommen und deshalb, okay.
Die ersten Wochen, also jetzt in dieser Woche haben die ersten Dreharbeiten stattgefunden von der Pilot-Episode. Also man geht jetzt davon aus, dass das dann irgendwann im Herbst, so ungefähr in einem Jahr,
staffelmäßig starten
wird. Ja, erst hieß es nur eine Pilot-Episode, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Staffel erstmal geben. Aber es wird natürlich eine kürzere Staffel sein, als wir das von früher kennen. Naja. Heute sind ja nicht mehr diese
10 Folgen wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist so. Es wird sich halt auch bei Star Trek zeigen, wie sich das da entwickelt. Da habe ich jetzt nur gelesen, dass sie jetzt so viel Gas geben. Sie haben jetzt die 4. Staffel von Strange New Worlds. Wir springen jetzt ein bisschen. Jetzt kommt der freie Talk von Strange New Worlds abgedreht. Und jetzt im September sollen schon die Dreharbeiten zur 5. Staffel, die finale Staffel ist, krass, beginnt. Wahnsinn, ne? Ja. Also sind die Ende des Jahres ungefähr durch mit der Serie, mit den Dreharbeiten, obwohl die 4. Staffel dann noch gar nicht ausgestrahlt ist, halt. Ne? Also man wird sehen, was dann passiert.
Auf jeden Fall interessante Zeit und was da auch neu sagen kommt. Ich hoffe, wir bekommen auch mal das zu sehen, wie so es Sternflottenleute oder einfach wie man auf der Erde so lebt, der normale Mensch.
Ja, das glaube ich nicht, aber wir kriegen ja Starfleet Academy, ne? Also,
ja,
hast du da den Trailer gesehen? Ja, gut, der normale Mensch. Den
Trailer, ich schaue da gar nichts von. Ich will das einfach nur
die Folge sehen.
Ich verfolge da die. Spoilert mich alle nicht Politik, weil ich mag das nicht. Und dann gibt es da 7 Aufsätze mit 70 Seiten über die Minute 1. Und ich will einfach die erste Folge dann irgendwann sehen. Deshalb, bin ich raus. Ich bin nicht mehr so der Trailer-Fan, weil das immer alles zu viel schon verrät. Es gibt ganz selten Trailer, die gut sind. Also der von 28 Years Later war jetzt ein guter Trailer, aber nenn mir einen guten Trailer in den letzten 5 Jahren, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Yeah. Das ist die verlorene Kunst der Trailer, nicht der Pilotfilme. Grüße an unsere alte Folge, aber ich habe das Gefühl, leider die Leute verlernen das und packen auch so in Komödien oder so oder in Actionfilmen die besten Sachen in den Trailer. Aber ihr habt doch eine völlige Macke. Da packst du eine von 10 guten Szenen rein und den Rest ein bisschen lustiges Zeug, aber nicht die besten Sachen rein. Wieso soll ich dann noch ins Kino gehen? So Quatsch, dann kann ich es auch lassen. Das ist mir zu extrem manchmal. Also
wo sie bei bei Terminator Genisys diesen Twist gespoilert haben, dass John Connor jetzt auch Skynet ist oder selber Skynet ist und so halt. Ne? Also Twist in dem Film, dass sie das
John und Connor, den haben sie komplett.
Den haben sie im Trailer gepackt. Da hast du auch gedacht, Alter. Und dann war das im Film wirklich so. Und das war dieser What the Fuck-Moment in dem Franchise, dass sie sogar mit Skynet sogar jetzt voll mit John verkackt. Connor arbeitet und dann das, Alter. Unglaublich.
Ja, das ist schon manchmal übertrieben. Nee, deshalb, also manchmal komme ich auch nicht vorbei an Spoilern, aber generell scroll ich dann schnell weg oder so.
Ich bin so
bringt auch nicht immer was, aber.
Ich bin ja so absoluter Spoiler-resistent. Also ich bin ja wirklich, ich sage ja immer dieses Unspoilbar, weil ich selber nach Spoilern suche und ich lese auch. Weißt du, ich bin da verrückt. Ich bin da wirklich, kann auch immer die Leute nicht nachvollziehen, aber ich möchte es einfach wissen, das reicht mir schon. Weißt du, ich habe jetzt, gibt's auch aktuell diesen Weapons-Film, das ist so ein Horrorfilm, der hat sehr, sehr gute Kritiken halt, ne? Und der ist jetzt gestartet. gestartet und also der wird sehr abgefeiert, dass der so eine geile Story hat und man das Ende nicht kommen sieht und so. Und das Erste, was ich gemacht habe, war zu fragen, was ist denn der Twist von dem Film? Habe ich sofort gegoogelt, habe mir das durchgelesen, gedacht, okay, ja, okay. Cool. Ne? Und so, weißt du, das ist, da gebe ich mir selbst nicht die Chance, das im Kino oder so. Ich habe, das war wirklich das Erste, da sogar, es war sogar so, dass dann das noch nicht bekannt war und ich noch einen Tag warten musste, bevor ich es dann nochmal bei ChatGPT nachgefragt habe, wie der nun der Twist von dem Film ist. Ist super, sicher ein geiler Film und ich werde mir den auch ansehen, aber ich möchte es einfach wissen, wenn es da ist. Weißt du, das hat aber den großen Vorteil, ich bin einfach wirklich. Kannst mir alles erzählen. Also ich wirklich, absolut. Ja. Also ich bin da, das verstehen auch immer, aber ich bin auch wahrscheinlich, weißt du, Darth Vader ist der Vater, ist auch okay für mich. Weißt du, da werde ich wahrscheinlich, ein Vorgänger von mir wird wahrscheinlich da in der Schlange gestanden haben und das erzählt haben. Ich glaube, er ist der Vater von Luke Skywalker. Weißt du? Ich habe das damals, weißt du, ich weiß noch, als Game of Thrones diesen Hype hatte und damals die finalen Folgen liefen, da habe ich auch.
Nie eine Folge gesehen.
Aber okay, aber es war
genau wie Herr der Ringe. Ich habe nie einen Herr der Ringe-Film gesehen.
Gott, du bist verrückt. Auf jeden Fall war das ja ein Riesending damals und so. Und das Erste, was ich morgens gemacht habe, wenn ich aufgewacht bin, habe ich bei Reddit geguckt, was in der Folge passiert. Ich habe mir das durchgelesen und gesagt, oh cool, nachher gucke ich die. Ne? Also wie gesagt, die Antithese zu dir
offensichtlich. Man muss sich ja auch mal unterscheiden, das ist doch mal gut.
Genau.
Das ist ja auch schön.
Ja, ja. Ich habe da trotzdem meinen Spaß mit, aber ich will es einfach lieber gleich wissen
halten. Ist schon mal, ja.
So,
ne? Auf was du dich einlässt.
Auf was ich mich einlasse und so. Und deshalb, ja. Ach, Clemens, ja. Haben wir noch was? Oder was meinst du,
sind wir durch? Ich kann noch, apropos Star Trek, sagen, also ich weiß nicht, wann die Folge kommt, dann ist es wahrscheinlich schon passiert, dann gibt es eine neue Folge von unserem Star Trek Podcast, Behind Star Trek, genau. Guten Christian, Grüße gehen raus.
Grüße.
Wir haben nämlich eine neue Folge gemacht. Die letzte war ja die Philosophie und Star Trek und es kann ja nur verraten, es geht ähnlich weiter. Also wenn die Folge hier erscheint, ist es bestimmt schon jetzt erschienen oder ich weiß nicht, aber so in dem Dreh rum und genau, da geht's mit einem ähnlichen Thema weiter.
Ja. Ah, das ist schön. Ja, bei dir geht Schlag auf Schlag. Behind Star Trek, dann Sternentor, da bist du jetzt, ihr seid jetzt in der 9. Staffel, glaube ich, von SG-1, ne?
SG-1,
ja. Genau.
Da sind wir bald durch dann irgendwann.
Ja, dann Erfurter Fancast hat die 100 Folgen voll gemacht, ne?
Ja.
Krass, ne?
Und da bin ich ja auch dann, also das ist dann Vergangenheit, aber morgen am Sonntag, Datum bleibt geheim. Das ist Quatsch. Aber genau, da bin ich auch wieder auf der Haupttribüne und zwar am Kommentieren auf der Pressetribüne. Oh, richtig schön, cool. Beste Sicht.
Sehr genau, cool.
Habe ich wieder die Ehre, mit kommentieren zu dürfen. Oh, was cool. Auf dem Rasen geschieht, bin ich wieder gespannt. Werde ich mir wieder altmannmäßig einen Zettel mit Daten, Zahlen und Fakten drucken, was irgendwie sonst nur einer von den 7 Leuten im Fanradio macht, aber dann bin ich eben der Zweite. Das ist meine Art, lieber mal haben als nicht haben.
Das ist richtig, ja.
Genau.
Na gut, lieber Clemens, ich glaube, da sind wir durch mit dieser kleinen Besprechung.
Haben wir es geschafft, über eine Stunde, alles im perfekten Rahmen, super.
Ganz genau. Also dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss, ich pack den Fake-Felsen weg, macht's gut, ciao.
Hey, welcome to Bash at the Beach. We want all of you to come down because we want to help save the Venice Boys Athletic Center. And here to help us save it is Hulk Hogan, the WCW Heavyweight Champion.
You're going up against one of the meanest bone crushers in town. What's your strategy, Hulk?
Well, you know something, brother. What he doesn't understand is that Hulkamania is going to be running wild, dude. And with the largest arms in the world, saving the Venice Boys Club, the WCW Heavyweight title on the line, and a Baywatch babe's watching my back. I'm going to break him in half, brother.
So how do you feel about your match today?
Julie, I'm glad you asked me that question. I am the tower of power, too sweet to be sour, funky like a monkey, sky's the limit and space is the place. Ooh, yeah!